Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Jonas Lüth und ich moderiere diesen Podcast alle zwei Wochen im Wechsel mit Katharina Osterhammer. Wir sprechen hier über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Heute ist bei uns Isjo Erich zu Gast. Er ist freier Journalist und lebt in Berlin und berichtet vor allem aus der Sahelzone und aus der Türkei. Wir wollen heute darüber mit ihm reden, wie er in der Sahelzone recherchiert und was er denkt über die deutsche Berichterstattung, über den globalen Süden, aber vor allem natürlich über Afrika. Hallo Isjo.
Hi.
Ja, schön, dass du da bist. Gleich mal zu Anfang. Sahelzone, was ist das eigentlich?
Ja, die Sahelzone ist einerseits ein geografischer Begriff, andererseits ein mehr und mehr politischer. Im Grunde geht es um den Übergang der Sahara-Wüste in die Savannen weiter im Süden Afrikas. Es ist eine halbtrockene Region, zu der ja ungefähr ein Dutzend Länder gezählt werden. Je nach Definition variiert die Zahl etwas. Und sie erstreckt sich im Prinzip im Westen an der Küste des Atlantiks bis hinüber zum Horn von Afrika.
Was sind das so für Länder, die da Teil dessen sind?
Meistens ist bei der Sahelzone von den Ländern Mali, Burkina Faso und Niger die Rede, weil die so mittendrin liegen. Und dann wird der Tschad dazu gezählt und je nach Definition kommen andere Länder hinzu, Mauretanien, Senegal und dann, wie gesagt, in einigen Definitionen auch Länder am Horn von Afrika.
Wir besprechen ja hier auch immer konkrete Recherchen und du hast ganz viele gemacht. Wir haben uns eine ausgewählt, Alassane und das Uran. Das ist im Jahr 2024 im März erschienen im Reportagenmagazin. Und da wollen wir mal reinhören, um uns nach Niger mitnehmen zu lassen.
Reingehört. Eine Straße aus rotem Sand windet sich durch die Wüste Nigers, eine lose Piste von Schlaglöchern durchzogen. An ihrem Ende liegen links und rechts Maschinengewehrnester, in denen Soldaten kauern. Die Straße führt zu einem besonderen Ort. Rostige Fässer bilden ein Schleusensystem, Stoppschilder, Schranken, Stacheldraht. Ein stählernes Bollwerk blockiert den Weg. Der Mann, der um die Geschichte des Orts auf der anderen Seite des Bollwerks weiß, sitzt auf der Rückbank eines Autos. »Die werden uns nicht reinlassen«, sagt er. Er probiert es trotzdem. Amun Alassane ist fast 100 Jahre alt, trägt einen blauen Turban und ein weißes, bodenlanges Gewand. Er hieft sich von der Rückbank des Autos, setzt zitternd einen Fuß auf den roten Sand. Seinen Gehstock umklammernd humpelt er durch das Schleusensystem auf den Eingang zu. Der Pförtner streckt seinen Finger aus, zeigt auf einen Unterstand. Alassane soll warten. Der Pförtner holt sein Handy aus der Tasche und macht einen Anruf. Ein paar Sekunden später schüttelt er den Kopf. Kein Durchkommen. Es ist Anfang September 2023. Der Ort, den der alte Mann nicht betreten darf, ist sein früherer Arbeitsplatz, eine Uranmine im Norden Nigers. »Ich dachte, das Uran beschert unserer Heimat Wohlstand und Jobs«, sagt er. Aber die Franzosen haben keinen Cent in unsere Zukunft investiert.
Also, Isjo begleitet in dem Text Amumun Alassane aus Niger. Und Alassane ist fast 100 Jahre alt und hat früher in den Uranminen dort gearbeitet. Er sagt, französische Unternehmen haben die Bevölkerung und Umwelt ausgebeutet. Auch nach der Unabhängigkeit. Bis 1960 war Niger nämlich eine französische Kolonie. Mit dem Uran aus der Mine wurden viele Milliarden Euro verdient, aber Niger ist heute immer noch ein armes Land. 2023 dann hat das Militär dort geputscht und die Franzosen rausgeworfen. Isjo ist mit dem alten Alassane zur Uranmine gefahren. Wir verlinken euch den Text auch in den Shownotes. Ganz kurz, Isjo, was hat es eigentlich mit diesem Text auf sich? Was willst du uns damit genau erzählen?
Ganz kurz, es geht um Ausbeutung, um die Nachwirkung der Kolonialzeit oder anders ausgedrückt, das Wirken der Kolonialzeit bis in die Gegenwart hinein. Und das erzähle ich anhand Nigers und an der Geschichte von Alassane.
Alassane, der ist ja knapp 100 Jahre alt. Eine ziemliche Seltenheit, würde ich jetzt erstmal so sagen. Und
da haben wir uns natürlich gefragt, wenn du dort recherchierst, ist es wahnsinnig weit weg. Du wohnst ja in Berlin. Die Geschichte spielt in Niger. Du tust einen 100-jährigen Mann auf. Wie machst du das? Also für uns interessiert natürlich erstmal, wie sind deine Zugänge zum Land? Wie planst du die Recherche und wie kommst du dann auch an die Leute ran?
Also in dem konkreten Fall, und das gilt eigentlich fast immer, man muss Zeit einplanen, um vor Ort sich umschauen zu können. Es gibt ja durchaus Tendenzen, dass man versucht, die Geschichte im Voraus so festzuzurren, so gut es eben geht. Das funktioniert in der Sahelzone fast nie, einfach weil über die Region relativ wenig berichtet wird. Das heißt, man stößt auf diesem Weg selten auf Protagonisten. Und die Spannendsten findet man sowieso erst, wenn man tatsächlich vor Ort ist.
Das heißt aber, man kann auch mal ankommen und hat einen Plan, der platzt und dann passiert nichts und man geht mit leeren Händen nach Hause?
Das sollte nicht passieren. Ist mir zum Glück auch noch nie passiert. Ich habe natürlich immer eine Idee von einer Geschichte und schaue dann in meine Umwelt mit der entsprechenden Sensorik, um zu gucken, ist da jemand, der ja so eine Geschichte tragen könnte. Das heißt, man ist schon so ein bisschen geframed, muss aber dabei natürlich immer offen bleiben, dieses Framing auch aufzugeben, um zu sehen, vielleicht ist die Geschichte gar nicht so, wie ich sie mir zu Hause am Schreibtisch vorgestellt habe. Und das ist eigentlich was, was ich immer wieder in der Sahelzone feststelle, dass man eine Idee hat für eine Geschichte und dann passt man sie nach und nach an, weil die Realität einfach anders ist als das, was man sich ja am Schreibtisch in Berlin so ausmalen kann.
Hört sich eigentlich aber auch noch einem sehr spannenden Zugang an, weil sich wahrscheinlich viele Türen öffnen, die du vorher nicht geahnt hast. Und das ist ja auch das Schöne am journalistischen Job, dass man immer wieder in neue Welten reintaucht, die man vorher nicht erwartet hat. Wie lange verbringst du dann da so Zeit, wenn du da eine Reportage schreibst oder vielleicht auch ein Radio-Feature machst?
Es sind dann mehrere Wochen. Also ich versuche eigentlich 2 Wochen so als Minimum zu setzen. Das geht nicht immer. Oft geht es nicht, weil die Finanzierung einfach nicht da ist. Aber 2 Wochen ist eine gute Zeit, um tatsächlich die Protagonisten dann auch zu finden. Natürlich gibt es Fälle, wo man den Protagonisten vorher hat. Das macht die ganze Sache wesentlich entspannter. Aber wenn das nicht der Fall ist und man nur ein Thema quasi hat, das man recherchieren möchte, dann braucht man die Zeit. Auch weil die Infrastruktur in der Sahelzone relativ schwierig ist. Es dauert oft ewig lange, bis man irgendwelche Erlaubnisse bekommen hat, um eine bestimmte Region zu betreten überhaupt. Die Bürokratie ist manchmal sehr, sehr zäh und langsam. Und darauf muss man gefasst sein. Das heißt, möglichst viel Zeit mitbringen.
Das heißt, du reist auch mit Journalistenvisum ein und das muss alles abgeklärt sein vorher.
Ja und nein. Also es gab Zeiten, in denen ich nicht immer eine Akkreditierung hatte und mit dem Touristenvisum eingereist bin. Das waren Zeiten, in denen die Staaten in der Region westlichen Journalisten gegenüber auch deutlich freundlicher eingestellt waren. Und da konnte man das machen. Da hat sich eigentlich niemand dran gestört, da war das gängig. Mittlerweile hat sich die Stimmung ziemlich gewendet und insbesondere französische Journalisten haben große Probleme vor Ort zu arbeiten, aber letztlich auch alle anderen ausländischen Journalisten. Und heutzutage würde ich es mir 2 oder 3 Mal überlegen, ob ich ohne Akkreditierung in einen der Sahelstaaten reisen würde, um zu recherchieren.
Das liegt daran, dass es ja da Putsche gab in den ganzen Ländern und die jetzt anti-westlicher, anti-französischer, hast du gerade gesagt, geprägt sind als davor?
Ja, also man muss verstehen, dass die Sahelzone, also die Länder im Zentrum der Sahelzone, ehemalige französische Kolonien sind. Und die Länder sich eine Zeit lang ganz positiv entwickelt haben oder zumindest gab es den Anschein, dass es so wäre. Also die Sicherheitslage war sehr gut. Es gab in Mali, in Niger zum Beispiel auch einen gewissen Tourismus. Also es müssen traumhafte Zeiten gewesen sein, weil die Landschaften dort ganz faszinierend sind und man konnte durch diese Region reisen und unglaublich schöne, tiefe, vielschichtige Kulturen kennenlernen. Die Region war aber immer ein bisschen labil, anfällig für Rebellion, Aufstände und dergleichen. Und diese Situation ist eskaliert und die Sicherheitslage ist sehr, sehr schlecht geworden, angefangen ja im Prinzip 2012. Das fing mit einem Tuareg-Aufstand in Mali an, der dann schnell von islamistischen Kräften in den Reihen der Tuareg gekapert worden ist. Und ja, es entstand so ein dschihadistischer Aufstand, der relativ schnell große Teile Malis bedroht hat. Und der dschihadistische Terrorismus hat sich dann von Mali aus immer weiter ausgebreitet. Und die Region, die ursprünglich mal verhältnismäßig sicher war, war plötzlich völlig unsicher. Und die staatlichen Strukturen, die dort waren, kollabierten in kürzester Zeit. Und viele Menschen in der Region haben angefangen, sich zu fragen, wie kann das sein? Seit der Unabhängigkeit sind Jahrzehnte vergangen und unsere staatlichen Strukturen waren entweder nie da oder zerfallen in sich bei dem geringsten Widerstand. Und der Gedanke war den Menschen nicht neu, aber die Unzufriedenheit verstärkte sich damals, dass die Länder sich nicht so entwickelt haben, wie sie sich hätten entwickeln können. Und das ging damit einher, dass man der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich auch die Schuld daran gegeben hat. Denn Frankreich hat sehr stark darauf gesetzt, seinen Einfluss in der Region zu wahren. Es gibt dafür auch einen Begriff, die Françafrique, die ja schon vor vielen Jahrzehnten geprägt worden ist. Und zwar geht es dabei um Methoden Frankreichs, um nach dem offiziellen Ende des Kolonialismus weiterhin Zugriff auf diese Staaten zu haben. Sprich Zugriff auf die Rohstoffe, Einfluss auf die Politik, ja im Prinzip mitzuentscheiden, wer diese Länder auch regiert. Und angesichts dieser gewaltigen Sicherheitskrise kam es dann angefangen 2020 in Mali zu einem Putsch. Der damalige Präsident, ein enger Verbündeter Frankreichs, wurde aus dem Amt gejagt und Soldaten übernahmen. Und die sagten, wir sorgen jetzt für Sicherheit. Und sie sagten nicht allzu viel später, dass sie sich auch aus den Fängen des Kolonialismus lösen würden. Und damit wurde quasi so ein Narrativ aufgegriffen, das enorm in der Bevölkerung verfangen hat. Und ähnlich wiederholte sich das in Burkina Faso und in Niger.
Du hast jetzt über Sicherheit, Dschihadismus, Militärputsche, auf jeden Fall die Übernahme der Macht durch Militärs gesprochen. Ist es denn jetzt sicherer, dorthin zu reisen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du dann Leute vor Ort, vielleicht auch lokale Journalisten, mit denen du zusammenarbeitest, die dir sagen, wo du hingehen kannst, wo du nicht hingehen kannst? Genau, wie funktioniert das? Also du kommst da an, triffst da jemanden oder bist du vollkommen auf eigene Faust unterwegs?
Ja, wenn ich jetzt an die Reportage denke, Alassane und das Uran, dann war es so, dass ich tatsächlich in eine relativ chaotische Situation hineingeraten bin, was aber einfach an der Dynamik der Ereignisse lag. Also ich habe gehört von dem Putsch, mir war klar, ich muss eigentlich schnellstmöglich nach Niger kommen, um darüber zu berichten. Und ich hatte den kleinen Vorteil, dass ich auch vorher schon geplant habe, nach Niger zu fahren. Die Akkreditierung schon beantragt war, das Visum schon beantragt war, weil ich eine Geschichte über das Uran und die Ausbeutung dieser Ressource machen wollte. Und dann kam der Putsch quasi dazwischen und die Geschichte war plötzlich natürlich noch viel, viel wichtiger. Aber in so einem Land, in dem gerade geputscht worden ist, ist natürlich wahnsinnig viel Instabilität. Man weiß einfach nicht so genau, was da passiert, wenn man dort ankommt. Und für mich bedeutet das in solchen Situationen, ich brauche möglichst viele Leute vor Ort, auf die ich mich wirklich sehr, sehr gut verlassen kann. Das heißt, man muss sich so über die Jahre sein Netzwerk an lokalen Mitarbeitern aufbauen, dem man einfach wirklich vertraut und auf deren Einschätzung der Situation man sich verlassen kann und bei dem man sicher sein kann, dass die einen nicht bei nächster Gelegenheit zu irgendeinem horrenden Preis an bewaffnete Gruppen verkaufen, was ja durchaus auch vorkommt. Und dann reist man an, man hat seine Mitarbeiter vor Ort, auf die man sich verlässt, ist natürlich mit den Behörden im Gespräch in so einer Situation, weil viele Regionen nicht mehr zugänglich sind und versucht dann auszuhandeln, wo man als Journalist hinkommen kann und wo eben nicht. Und im Falle nach dem Putsch in Niger hatte ich das große Glück, dass ja die Putschisten selbst ein Interesse daran hatten, dass ich dort ganz in den Norden hochfahre, um über den Uranabbau Frankreichs im Niger zu berichten. Und deswegen haben sie mir quasi die Erlaubnis gegeben, die Hauptstadt Niamey zu verlassen. Und das haben wir dann getan.
Hast du dich dann da auch sicher gefühlt, obwohl es diese Absicherung auch durch so einen Staat gibt oder durch die Machthaber, dass du trotzdem vielleicht auch mal ein schlechtes Gefühl hast, wenn du da durch die Gegend fährst?
Gibt es immer wieder die Situation, dass man ein schlechtes Gefühl hat. Also konkret bei der Recherche war es so, dass dadurch, dass der Luftraum nach dem Putsch gesperrt worden ist, wir nicht fliegen konnten in den Norden. Und es ist eine relativ weite Strecke durch teilweise Gebiet, in dem bewaffnete Gruppen tätig sind, aktiv sind. Und wir mussten diese ganze Strecke mit dem Auto fahren. Und dann kann man sich das nicht vorstellen, dass man da auf einer Straße fährt wie, was weiß ich, der A7 oder der A23, sondern man ist größtenteils auf Schotterpisten unterwegs. Das heißt, man hat sehr, sehr schnell einen Platten, Autos gehen kaputt und solche Fahrten sind einfach nicht sonderlich berechenbar. Und dann sitzt man da so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Und das ist immer ein unangenehmes Gefühl, weil das Situationen sind, in denen man wenig Kontrolle hat. Wir haben dann versucht, unsere Fahrt so zu takten, dass wir quasi Militäreskorten folgen können in den kritischen Regionen. Ja, das sind dann so die Möglichkeiten, die man hat. Ansonsten habe ich noch so einen kleinen Vorteil, dadurch, dass ich nicht auf den ersten Blick als jemand auffalle, der aus Europa kommt, kann ich, solange ich nicht anfange zu sprechen, vielleicht noch als jemand von dort durchgehen. Oft wird mir gesagt, dass ich ein bisschen aussehe wie ein Tuareg. Und das hilft dir natürlich. Und das war auch ein Grund der Runter, dass sie mir erlaubt haben, dass ich da tatsächlich im Auto hochfahren durfte.
Jetzt bist du natürlich in einer Krisenregion unterwegs. Oder wir sprachen zumindest von einer Krisenregion. Du deckst ja auch andere Gebiete ab, obwohl die Sahelzone momentan insgesamt durch schwierige Zeiten geht. Krisenberichterstattung ist ja teilweise wirklich das Einzige, was wir so vom afrikanischen Kontinent mitbekommen hier in den deutschen Medien. Oder siehst du das anders?
Insgesamt stelle ich fest, dass es extrem wenig Berichterstattung von unserem Nachbarkontinent gibt. Und das führt dazu, dass eigentlich nur dann hingeschaut wird, wenn eine gewisse Schwelle an Toten überschritten worden ist, wenn eine Naturkatastrophe bestimmte Dimensionen hat. Das heißt, wir kriegen über unsere Berichterstattung fast nur die ganz, ganz schlimmen, tragischen Ereignisse mit. Und selbst das ist ja noch nicht mal gegeben. Also es können hunderte Menschen sterben in einem afrikanischen Land, in der Sahelzone. Und in Europa kriegt man nichts davon mit. Und das ist ein Dilemma, weil es unseren Blick auf die Region verzerrt. Also das ist fast schon ein Klischee, aber Afrika gilt ebenso als der Kontinent der Krisen. Und das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass es ein Kontinent ist, der vor ganz, ganz vielen großen Herausforderungen steht. Von der schnell wachsenden Bevölkerung über den Umstand, dass der Kontinent besonders stark vom Klimawandel getroffen ist. Insbesondere die Sahelzone, wo sich die Temperaturen 1,5 Mal schneller erhöhen als im Durchschnitt im Rest der Welt. Aber es liegt eben auch daran, dass wir so einen sehr holzschnittartigen Blick auf die Region werfen. Also immer nur dahin schauen, wenn es so richtig kracht.
Ist das nicht aber auch irgendwie normal im Journalismus? Also wir haben ja auch das Beispiel Ukraine, kenne ich auch die Beschwerden von vielen Leuten, die sich damit davor beschäftigt haben oder Wurzeln dort haben oder daherkommen, dass man sich nie dafür interessiert habe und auf einmal knallt's und auf einmal wollen da alle hin. Gehört das nicht zum Journalismus einfach auch dazu?
Also man könnte sagen, es gehört zum Journalismus dazu. Aber ich weiß nicht, ob es hilfreich ist. Ich weiß nicht, ob das ein Indikator für guten Journalismus ist. Und ich weiß nicht, ob es etwas Gutes ist für unsere Welt. Das klingt jetzt etwas pathetisch, aber letzten Endes ist es so, dass sich Europa und Afrika extrem entfremdet haben. Also in der Sahelzone sieht man es ganz besonders. Nachdem dieser dschihadistischer Aufstand losgebrochen ist, von dem ich vorhin erzählt habe, ist man aus europäischer Sicht davon ausgegangen, man geht dahin, hilft denen, unterstützt die, wird mit offenen Armen empfangen und alles ist gut. Es ist eine stabile Partnerschaft. Die Regierungen, die dort sind, sind stabile Partner. Und dann war man plötzlich ganz, ganz überrascht, als ein Putsch nach dem anderen kam und die Menschen in den Ländern auf die Straßen gegangen sind und gejubelt haben. Die aus unserer Sicht quasi den Tod der Demokratie, das Ende der Demokratie bejubelt haben. Das war für viele Beobachter hier dann sehr, sehr schwer verständlich. Aber wenn man mehr mit Menschen in der Region gesprochen hat, dann hat dann das alles nicht gewundert. Denn das Verhältnis zwischen Europa und der Region war zusehends schwierig.
Du würdest sagen, dass das große Problem eigentlich ist, dass wir durch die wenige Berichterstattung diesen Kontinent und die Länder und die Völker dort eigentlich gar nicht verstehen, gar nicht wissen, was die wollen, was sie nicht wollen, etc.?
Ja, wir gehen mit ganz vielen Annahmen heran, wenn wir uns die Region anschauen. Und da gibt es absolute Verständnisprobleme. Und das liegt aber auch an der politischen Kommunikation. Also das ist eine zweite Kehrseite des Umstandes, dass es so wenig Berichterstattung gibt. Wenn es wenig Berichterstattung gibt, gibt es auch wenig Reporter vor Ort. Also ich glaube, Afrika ist dafür das Paradebeispiel. Die Korrespondenten, die da sind, was schon sehr, sehr wenige sind, nicht mal jede Zeitung hat einen, die sitzen in Südafrika, in Kenia und einige in Senegal, aber in der Sahelzone gab es lange Jahre lang niemanden. Das heißt, man hat gar nicht die Expertise von vor Ort, um einzuschätzen, was da eigentlich wirklich passiert. Und das ist natürlich ein Dilemma, wenn man versuchen will zu verstehen, was in der Region eigentlich los ist. Und das macht es der Politik bei uns auch sehr leicht, uns Narrative aufzudrängen, überzustülpen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Also es kommt immer wieder vor, dass deutsche Ministerinnen in ein afrikanisches Land reisen, dort sich in Szene setzen, als würden sie mit verlässlichen Partnern, mit Menschen, die mit ihnen gemeinsam an der regelbasierten Weltordnung arbeiten, zusammentreffen und irgendwelche neuen Projekte beginnen. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun oft, sondern oft wird quasi ein anderer Standard für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland angelegt, als es in diesen Ländern der Fall ist. Aber es wird dann oft so getan, als ob dort ja, mehr oder weniger ebenbürtige Partner waren, wenn es um solche europäischen, in Anführungszeichen europäischen Werte geht. Und da kann man als Journalist natürlich wenig entgegenhalten, wenn man nicht weiß, wie die Situation wirklich vor Ort ist.
Du hast auch von Desinteresse gesprochen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Desinteresse, liegt das daran, dass so wenig über Afrika geschrieben wird, dass wir nicht daran interessiert sind? Oder wird so wenig darüber geschrieben, weil wir uns nicht so sehr dafür interessieren?
Ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen was von beiden. Ich glaube, als Journalist ist es ja eigentlich auch unsere Aufgabe, dorthin zu gucken, wo Dinge geschehen, die relevant und wichtig sind und diese Dinge dann auch darzustellen. Dieses Interesse tritt aber oft in den Hintergrund, weil die Frage ist, welche Geschichte verkauft sich am besten? Was wollen unsere Leser lesen? Und ich glaube, dass ein Dilemma ist, dass Annahmen über die Leser da sind, dass sie dies oder jenes nicht interessiert, weil es A, weit weg ist, B, der direkte Bezug zu Europa nicht offensichtlich ist, was sich, wenn man genauer hinschaut, dann oft widerlegt. Und das ist, glaube ich, eine Dynamik, die dazu führt, dass viele Redaktionen ihren Lesern eigentlich wenig Afrika-Geschichten vorsetzen wollen. Ich glaube aber, wenn man als Redaktion öfter sich die Mühe machen würde, wirklich genau hinzuschauen und zu gucken, dieses Thema ist wichtig, dann so tief zu graben, dass man sieht, es gibt eine Verbindung nach Europa, es betrifft auch Menschen hier oder Menschen hier sind zumindest mit dafür verantwortlich, was dort geschieht, dann kann man Afrika-Berichterstattung unglaublich spannend machen. Und ich glaube, man kann, das klingt jetzt etwas bevormundend, aber man kann Leser auch daran heranführen, sich dafür zu interessieren. Also es gibt, glaube ich, Studien, die auch besagen, dass Menschen Informationen lieber und leichter aufnehmen, die sie im Prinzip schon in Ansätzen kennen. Und wenn man an die Berichterstattungen über Afrika denkt, dann gibt es eben sehr wenig Berichterstattung. Das heißt, die Schwelle, in ein Thema einzusteigen, ist wahnsinnig hoch.
Du hast ja auch kritisiert, dass oftmals nur über Krisen gesprochen wird. Jetzt bist du natürlich selber auch viel in Krisenregionen unterwegs und sprichst selber über Krisen. Hast du da für dich selber einen Konflikt auch oder machst du auch andere Geschichten? Wie denkst du darüber?
Ja, ich versuche immer auch andere Geschichten zu machen. Aber klar, ich stehe da selbst in einem Konflikt. Es ist definitiv leichter, eine Geschichte zu publizieren in Deutschland, in der es um eine Krise geht, in der man irgendwie messbar machen kann, wie schwierig, schlimm, tragisch eine Situation ist. Aber ich suche immer auch nach anderen Geschichten. Und ich habe dann auch oft die Erfahrung gemacht, dass es Geschichten sind, die eine ganz andere Struktur haben, wo es eben nicht um Krisen geht, sondern Geschichten, die auch irgendwie was Hoffnungsvolles haben, dass die bei Lesern auch ganz andere Reaktionen auslösen. Also es sind nicht die Geschichten, in denen ich geschildert habe, wie schrecklich Situationen sind, die besonders viele Leserbriefe ausgelöst haben, sondern es sind eigentlich eher die Geschichten, in denen ich über Menschen geschrieben habe, die in Aktion sind, die etwas verändern, die etwas voranbringen, die Ideen haben. Und das ist natürlich auch eine viel, viel realistischere Abbildung der Welt, die Menschen zu zeigen, wie sie eben leben und die Menschen nicht eben nur als Subjekt einer Krise darzustellen.
du versuchst ja auch oftmals in deinen Geschichten die Perspektive der Menschen von dort zu zeigen, auch die Perspektive auf Europa, in dem Fall natürlich oftmals Frankreich, aber wir hängen da ja alle auch mit drin, alle anderen Staaten der Europäischen Union zumindest, Deutschland ganz besonders. Da gibt's natürlich auch dann viele Erzählungen wahrscheinlich. Wie gehst du damit um, dass du auf einmal einer ganz anderen Perspektive begegnest und die dann ja auch verifizieren musst? Ich denke mal, du hast dich bestimmt auch schon daran gewöhnt, was Menschen erzählen und nicht erzählen, aber trotzdem, es ist ein ganz anderer Blickwinkel und da muss man ja auch wahrscheinlich sehr viel verifizieren, was ist wahr, was ist falsch, wie macht man das?
Also vielleicht erstmal dazu, ja, ich versuche immer ganz, ganz nah an die Menschen ranzukommen und deren Sicht auf die Welt zu verstehen, weil ich glaube, dass es ein unglaublicher Gewinn ist für unseren Blick auf den Kontinent, damit wir einfach besser verstehen, wie sehen andere, was in der Welt vor sich geht. Und klar, es gibt genauso wie es hier viele Polemiken gibt, wie es hier viele Zuspitzungen gibt, wenn man einfach so mit in Anführungszeichen einfachen Leuten spricht, gibt es das auch da. Und dann muss man natürlich den Aufwand betreiben, den Sachen zum Teil eben auch nachzurecherchieren, wenn es ein Vorwurf ist, der im Raum steht, sei es jetzt im Falle, um auf die Reportage Alassane und Soran zurückzukommen, dass es im großen Maße Korruption gibt. Es bezieht sich jetzt in dem konkreten Fall um den früheren Präsidenten Issoufou und der prunkvolle Villen in Niamey, der Hauptstadt Nigers hat. Da muss man eben den Versuch unternehmen, sich diese Villen eben auch mal anzuschauen, zu gucken, gehören die wirklich ihm und solche Dinge. Das gehört dann dazu. Ansonsten würde man natürlich nur kolportieren, was einem irgendjemand irgendwie sagt. Und das ist relativ aufwendig zum Teil.
Gibt ja wahrscheinlich auch viele Erzählungen über Europa, über Frankreich, französischen, europäischen Einfluss. Gibt es da so klassische Erzählungen, denen der Großteil der Leute auch anhängt?
Ja, ich habe, glaube ich, eingangs angedeutet, dass diese Vorstellung, dass der Kolonialismus bis heute wirkt, die ist extrem stark verbreitet. Und ich glaube, die ist auch aus guten Gründen stark verbreitet. Wenn man in die Geschichte der Länder schaut, dann sieht man eben immer wieder Beispiele dafür, dass Frankreich hier und da in irgendeiner Form die Strippen gezogen hat, sich in eine vorteilhafte Rolle manövriert hat, indem französische Politiker mit den Staatsführern in den jeweiligen Ländern paktiert haben. Und das ist ein Motiv, das immer wieder vorkommt. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, dieses Grundmotiv entwickelt sich dann manchmal zu Erzählungen, die dann schon wieder fernab von der Realität sind. Also es kursieren dann auch wahnsinnig viele Falschmeldungen, die dann womöglich noch unterlegt sind mit irgendwelchen Videos, die in einem ganz anderen Kontext aufgenommen worden sind. Also insbesondere das Thema des Raubbaus und der Ausbeutung, das ist ganz groß und da entstehen wahnsinnig viele Gerüchte. Also nach dem Motto, Frankreich fliegt in Geheimflügen, Goldbarren von A nach B und so weiter. Da kursieren unglaublich viele Geschichten. Und also das Tragische, oft findet man dann hier und da mal einen Beleg dafür, dass dies oder jenes irgendwie vorkommt. Aber in der Dimension und in der Zuspitzung der Erzählung geht es da manchmal ein bisschen zu weit.
Kennen wir ja eigentlich auch so Erzählungen, gerade jetzt auch mit den sozialen Medien, wo man sich dann an so einem Zipfel aufhängt und eine riesige Geschichte draus macht. Ist natürlich total interessant, dass du dich dann da auch reinbegibst und sortieren musst und gucken musst, was ist richtig, was ist falsch, wo geht so eine Erzählung los und ist vielleicht auch wahrhaftig. Stelle ich mir als eine ziemlich große Aufgabe vor, aber total interessant.
Komm zum Punkt.
Ich fange drei Sätze an und du beendest sie. Ich bin langsam müde von
dem Begriff Afrika-Experte. Das habe ich schon mal gesagt in einem Podcast. Und vielleicht gibt es Menschen, die Kapazitäten haben, um Afrika-Experte zu sein. Für mich, ich stelle fest, sich allein auf die Sahelzone zu konzentrieren, ist schon unglaublich viel, weil die Länder so unterschiedlich sind. Und es ist so viele Geschichten dort einfach gibt, da wirklich allein den Überblick zu behalten, ist schon eine Herausforderung. Und das dann für diesen ganzen riesigen Kontinent mit 54 Staaten ist für mich unvorstellbar. Deswegen ist das ein Begriff, mit dem tue ich mich schwer.
Die wichtigste Voraussetzung für deutsche Journalistinnen im globalen Süden ist?
Ich glaube, die Rolle Deutschlands in der Welt zumindest halbwegs zu verstehen. Und zwar jenseits von dem Narrativ, das uns hier in Deutschland immer vorgesetzt wird. Also nur ein Stichwort dazu, die eigene deutsche Kolonialgeschichte hat bei uns hier sehr, sehr lange überhaupt gar keine Rolle gespielt. Es wurde einfach ignoriert. Und die Vorstellung, in ein Land in Afrika zu reisen, ohne das zu wissen, was dort eigentlich vonstatten gegangen ist, das ist schwierig.
Letzter Punkt von Komm zum Punkt. Wenn ihr aktuelle Musik aus der Sahelzone hören wollt, dann sucht nach
Balaké Sissoko, ein Kora-Spieler, ein ganz wunderbarer Kora-Spieler, einer der bekanntesten aus Mali. Und der hat viele schöne Alben aufgenommen. Eins meiner liebsten ist mit einem französischen Altsaxophonisten, Emile Parisien, und noch zwei anderen Musikern. Es ist ein Quartett und es ist wunderbare Musik, die wirklich zum Träumen anregt und dann irgendwie auch durch die Chora ein bisschen in die Sahelzone mitnimmt.
Balaké Sissoko. Kann man so eingeben, findet man bestimmt. Im Notfall hilft die Suchmaschine ein bisschen nach. Wir haben viel gelernt. Wir haben mit Issio darüber gesprochen, wie es ist, in der Sahelzone zu recherchieren, was es für Schwierigkeiten gibt, aber auch insgesamt, wie der mediale Diskurs in Deutschland über den afrikanischen Kontinent, die Sahelzone, abläuft und was er sich da wünschen würde, dass sich verändert. Das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst, Issio.
Vielen Dank, freut mich, bin gerne da gewesen.
Und schön, dass ihr heute bei einer Folge von Reporter Insights zugehört habt. Abonniert doch unseren Podcast gerne, das hilft uns auch, gehört zu werden. Und meldet euch gerne auch mit Feedback über Instagram oder wenn ihr einen Themenvorschlag habt. Wir heißen da @reportageschule. Ich heiße Jonas Lüth und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns. Bis dann, passt auf euch auf. Tschüss.
Der Reportageschule Reutlingen.